Übergang zum Krieg zu schließen. Aber ich fange einfach mal an. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So schreibt Hermann Hesse in einem seiner bekanntesten Gedichte, Stufen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. In den ersten Wochen eines neuen Jahres hört man solche Verse mit einem anderen Ohr, als wenn wir mitten im Jahr stehen und es schon Sommer ist. Hermann Hesse hat es mit seinen philosophischen Gedichten immer wieder geschafft, die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Er hat oft eigenes Erleben verarbeitet, aber er konnte mit seinen Texten einfach eine ganz bestimmte Atmosphäre schaffen. Und das Gedicht Stufen gehört zu den bekanntesten von ihm. Und gerade diese Zeile, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wird immer wieder und zu den verschiedensten Anlässen gerne zitiert. Hermann Hesse stammt aus einer sehr gläubigen Familie. Doch wegen verschiedener schwieriger Erfahrungen und wohl auch wegen eines gewissen Erziehungsstils in seiner Familie hat er selber nie zu einem lebendigen Glauben an Gott gefunden. Aber das Bewusstsein, dass es mehr gibt als das, was wir hier vor unseren Augen sehen, das hat ihn nie verlassen. Und es spiegelt sich auch in seinen Texten wider. Im Rahmen einer Gedichtanalyse könnten wir jetzt ganz viel darüber spekulieren, was er uns jetzt eigentlich sagen möchte und was seine Texte bedeuten. Aber wir sind nicht in der Schule und wir wollen auch heute nicht über Hermann Hesse reden, sondern wir wollen über Gott reden. Über Gott, der uns beschützt und der uns hilft zu leben, der uns nicht fesseln und auch nicht einengen will, sondern der uns ganz im Gegenteil Geborgenheit anbietet und seine liebevolle Begleitung. Als Predigttext lesen wir dazu aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 12 bis 17. Zweites Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 12 bis 17. In meiner Bibelübersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben: Mose bittet Gott um sein Mitkommen. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, führe das Volk in sein Land, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deiner Gunst stehe und dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest. Wenn das stimmt, dann bestätige es mir jetzt und sag mir, was du vorhast. Und vergiss nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Der Herr erwiderte: Ich werde mitgehen, du kannst ruhig sein. Mose sagte: Wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen? Ich und dein Volk. Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der Erde auszeichnest. Nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk. Der Herr antwortete: Ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Soweit Gottes Wort. Wir stehen hier mit Mose in der Wüste am Berg Sinai. Dramatische Ereignisse liegen hinter dem Volk und Mose. Gott hatte sie durch sein wunderbares Eingreifen aus der Sklaverei in Ägypten befreit, sicher in und durch die Wüste geführt und sie auch dort jeden Tag immer gut versorgt. Dann kamen sie an den Berg Sinai und schlugen ihr Lager auf. Hier hatte Gott etwas vollkommen Neues mit seinem Volk vor. Er wollte einen Bund mit ihnen schließen. Dazu ging Mose mehrere Male auf den Berg, um Gott zu begegnen und von ihm die Gesetzestafeln zu bekommen. Und das war nichts, was man mal so ganz schnell im Vorübergehen tat, sondern diese Begegnung, diese Gespräche mit Gott nahmen Zeit in Anspruch. Gott forderte die ganze Aufmerksamkeit von Mose, aber er schenkte auch ihm seine ganze Aufmerksamkeit, denn er nannte ihn seinen Freund. Die beiden redeten wie enge Freunde miteinander. Und Freunde nehmen sich nun mal Zeit füreinander. Sie pflegen ihre Beziehung. Davon lebt sie. Für das Volk Israel dauerte das alles aber viel zu lange. Die Israeliten wussten nicht, was sich da auf dem Berg abspielte, warum Mose so lange da oben blieb, warum sie von ihm nichts hörten und nichts sahen. Und so suchten sie sich einen neuen Gott, ließen sich unten ein Götzenbild aus Gold machen, tanzten darum herum und brachten ihm Opfer. Sie hatten sich sehr schnell von Gott abgewandt, seine bisherige Treue und seine Bewahrung vergessen. Anscheinend hatten sie aber auch vergessen, dass Gott allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist und dass er deshalb ganz genau wusste, was sich da unten im Lager abspielte. Und weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der sein Volk mit nichts und niemandem teilen möchte, der unser ganzes Herz will, wollte er in seinem Zorn über diesen Götzendienst und diese Gottvergessenheit das Volk am liebsten ganz vernichten. Nur durch die Fürbitte Mose schenkte Gott neue Gnade und gab den Befehl zum Aufbruch in das verheißene Land. Mit einer Bedingung. Ich selbst werde nicht mit euch ziehen, sagte er. Ihr seid ein widerspenstiges Volk und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Das ist die Situation, in der sich Mose jetzt erneut an Gott wendet. Der Text, den wir vorhin gelesen haben. Mose kann und will sich mit dieser Drohung Gottes nicht abfinden. Er hat ihn als den lebendigen Gott erlebt, als einen Gott, dem man sich nahen kann, als seinen Vertrauten und Beschützer und für den er auch der Freund war. Deshalb wagt er es also, in einem so drängenden und fordernden Ton mit Gott zu reden. Bestätige mir, sage mir, vergiss nicht. Wir reden wahrscheinlich eher weniger in so einer Art und Weise mit Gott. Aber Mose traute sich das. Er wagte es, Gott zu bedrängen. Durch die persönlichen Begegnungen mit ihm, durch die Vertrautheit, die auch zwischen den beiden gewachsen war, konnte Mose es wagen, seinem Gott so gegenüberzutreten. Und gleichzeitig erinnerte er ihn an die Zusagen für das Volk und seine eigene Erwählung. Diese Leute sind dein Volk. Wir stehen doch in deiner Gunst, ich und das ganze Volk. Mose fleht Gott um seine Begleitung an, um seine Gegenwart. Wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Wenn du nicht mitgehst, dann ist alles umsonst. Wenn du nicht mitgehst, was sollen wir dann im gelobten Land? Was nützt uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in dem wir alles haben an materiellen Dingen, was wir brauchen, aber du bist nicht dabei? Du, Gott, bist doch der, der uns zu etwas Besonderem macht. Du bist doch der, der Israel auszeichnet vor allen anderen Völkern. Es ist nicht die Kultur, es ist nicht die Sprache oder der Reichtum oder die Menschen. Du alleine bist es, der dieses Volk heraushebt aus der Masse der anderen Völker, der es auszeichnet. Und nur deine Gegenwart macht uns zu etwas Besonderem. Deshalb brauchen wir deine Gegenwart. Ohne dich sind wir nichts. Das alles steht hinter den Worten Mose. Er weiß es tief in seinem Herzen, dass Gott mein Gott und mein Alles ist, wie es Franz von Assisi Jahrhunderte später in einem Gebet formuliert hat. Mose weiß um seine Abhängigkeit und um die Abhängigkeit des Volkes von Gott. Ohne ihn wären sie nur ein armseliges Häuflein mitten in der Wüste, orientierungslos und ohne Ziel. Sie würden es wahrscheinlich bis zur nächsten Oase schaffen und dann versuchen, sich irgendwo eine Heimat zu gründen. Viele würden sich nach Ägypten zurücksehnen. Da war das Leben zwar hart, aber sie wussten wenigstens, was sie dort hatten. Wie gut, dass Gott Mose erhört und dass er auf ihn hört. Er liebt diesen Mann und er liebt dieses Volk. Er will nur das Beste für sie alle, auch wenn sie ihn immer wieder enttäuscht haben. Und deshalb ist sich Gott auch nicht so schade dafür, seine Meinung zu ändern, aus Liebe und Erbarmen heraus sich erneut seinem Volk zuzuwenden. Ich werde mitgehen. Du kannst ruhig sein, verspricht er Mose. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, mein Angesicht wird mitgehen und dich ans Ziel führen. Gott geht mit. Er selber, er persönlich. Er schickt keinen Stellvertreter oder irgendeinen Engel. Gott kümmert sich höchstpersönlich um sein Volk, um seine Menschen, weil er sie unendlich liebt und weil er weiß, dass sie ihn und seine Liebe brauchen. Und daran hat sich durch all die Jahrtausende hindurch nichts geändert. Gott liebt sein Volk, zu dem ja wir heute auch gehören, immer noch. Ob wir das nun wissen und anerkennen oder eben nicht. Er steht bereit, uns zu begleiten und mit uns zu gehen. Er bietet uns seine Gegenwart an, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, in unser Leben zu kommen. Trotz aller Schuld und Sünde, die wir immer wieder auf uns laden, will er uns Gnade schenken. Mose wusste das. Israel erkannte es immer mal wieder phasenweise. Und heute im Jahre 2022 wenden sich viele, viele Menschen von Gott ab. Aber gleichzeitig suchen sie nach Sicherheit und nach Orientierung. Wo geht die Reise des Lebens hin? Wer geht mit? Wer hilft uns zu leben? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. So hat es Hermann Hesse gedichtet. Aus seiner Unfähigkeit heraus, an Gott zu glauben, war es ihm gar nicht anders möglich, als so zu formulieren. Aber er ist sein Leben lang ein Suchender geblieben. Und das merkt man in vielen seiner Texte und in seinen Büchern. Vielleicht liegt auch darin die Faszination, die immer noch von seinem Werk ausgeht und die viele Menschen anzieht. Denn wie gesagt, es sind viele auf der Suche. Sie wünschen sich einen Halt, ein Vorbild, ein Anker im Strudel der Zeit. Gerade in den ersten Wochen eines neuen Jahres macht sich eine solche Haltung bemerkbar. Irgendwie sind diese Wochen trotz allem etwas Besonderes. Ein gewisser Zauber liegt über ihnen. Das lässt sich nicht leugnen. Ein neues Jahr ist wie ein neues Land, das wir betreten können, das viele ungeahnte Möglichkeiten und auch Herausforderungen bietet. Mancher von uns geht mutig und freudig darauf zu, mancher eher ein bisschen vorsichtig und mit Zurückhaltung. Angesichts der besonderen Lage in der Welt ist das auch mehr als verständlich. Aber trotzdem schmieden wir Pläne. Wir haben Hoffnungen. Vielleicht denkt der eine oder andere sogar über Urlaub nach, über Treffen mit Freunden oder irgendwelche Unternehmungen. Das alles gehört zum Leben dazu. Wir sind alle auf dem Weg. Unsere Lebensreise geht Tag für Tag weiter. Wir werden auch in 2022 verschiedene gute und schlechte Erfahrungen machen, Schwierigkeiten und Herausforderungen begegnen. Manche werden wir meistern, an manchen werden wir scheitern. Und wir werden Kraft brauchen, Mut und Geduld. Und die bekommen wir nicht durch irgendeinen Zauber oder irgendeinen Weltgeist. Da können wir lange suchen. Hilfe und Unterstützung liegt aber so nahe. Erinnern wir uns an die Bitte von Mose. Wir können sie zu unserer eigenen machen und zu Gott sprechen. Bitte geh mit. Denn wenn du nicht mitgehst, hat alles keinen Sinn. Ohne dich haben wir keine Orientierung, kein Ziel, keinen Halt. Ohne dich ist unsere Kraft bald zu Ende. Ohne dich wissen wir nicht, wie wir unseren Weg gut gehen können. Und Gott geht mit. Er spricht auch uns zu. Ich werde mitgehen. Du kannst ruhig sein. Ich werde deine Bitte erfüllen, denn ich liebe dich und du bist mein Kind. Mose war der Freund und Vertraute Gottes. Er war etwas ganz Besonderes für Gott. Ganz Israel war und ist auch heute noch etwas ganz Besonderes für Gott. Er hat sich dieses Volk ausgesucht. Aber er ist dabei nicht stehen geblieben. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt geht weiter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb hat er uns seinen Sohn Jesus geschickt. Denn Gottes Sohn kam auf diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, sich ein Kind Gottes nennen darf. Und ebenso auch etwas ganz Besonderes für Gott wird. Sein Kind. Vor wenigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert, den Geburtstag Jesu. Seit Jesu Geburt ist nichts mehr so, wie es war auf dieser Welt. Er hat den Weg für uns zu Gott geöffnet. Er hat uns eine komplett neue Perspektive geschenkt. Er hat uns gezeigt, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns zuspricht: Ich liebe dich. Ich lasse dich nie allein. Und egal, wo du hingehst, gehe ich mit. Du kannst ruhig sein. Der Apostel Johannes hat für uns aufgeschrieben, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und an anderer Stelle schreibt er: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Was für eine Aussage. Und sie gilt auch heute immer noch, nach all den Jahrhunderten. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt, der uns nie alleine lässt, der jeden Schritt unseres Lebens mitgeht. Und wir haben in Jesus einen Freund und Bruder, der durch den Heiligen Geist sogar in uns lebt. Mehr geht nicht. Ein engerer Kontakt ist überhaupt nicht möglich. Es gibt nichts und niemanden, der uns näher ist als Jesus, wenn wir ihm unser Leben öffnen. Und mit dieser Unterstützung können wir in das neue Jahr und in das neue Leben gehen. Wir sind nicht alleine. Wir können mutig unseren Weg gehen, die Anstrengungen und Anforderungen dieser besonderen Zeit auch meistern, Pläne schmieden und sie in Gottes Hand legen, damit er es so macht, wie es gut für uns ist. Gott schenkt uns Sicherheit und Orientierung und er fordert uns gleichzeitig heraus. Denn alles, was er uns schenkt, ist auf der einen Seite Gabe, auf der anderen Seite Aufgabe. Die Würde und den Wert, die er uns zuspricht, seine Liebe, die er uns schenkt, sind nicht nur für uns persönlich da, sondern sollen ausstrahlen in diese Welt. Als Kinder Gottes dürfen wir natürlich diesen Status genießen. Aber andererseits sind wir aufgefordert, Licht und Salz für die Welt zu sein. Das Volk Israel war von allen Bewohnern der Erde ausgezeichnet, weil Gott mit ihm zog, es auf wundersame Art und Weise in das gelobte Land gebracht hat, Wunder getan hat, die noch nie irgendein Mensch gesehen hatte. So konnte jeder sehen, dass er dieses Volk liebt und dass es etwas Besonderes war. Nicht aus sich selber heraus, sondern allein durch Gottes Gegenwart. Und genauso sollen die Menschen um uns herum auch sehen, dass Gott mit uns geht, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt nicht, dass wir als Nachfolger Jesu in irgendeiner Art und Weise jetzt besser wären als die anderen Menschen. Wir sind keine elitäre Gruppe, die sich durch irgendwelche geheimen Kräfte oder Begabungen von anderen abhebt. Es ist so, wie ein Sprichwort sagt: Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist Christus. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist Christus. Er macht den Unterschied aus. Er schenkt uns seine Kraft, seine Liebe und Güte, seine Geduld und Gnade. So rüstet er uns für das Leben aus. Und er hilft uns, Licht und Salz für unsere Umwelt zu sein. Jemand hat mal dazu einen schönen Vergleich gezogen. Er hat gesagt: Wir sind wie der Mond. Wir leuchten nicht aus eigener Kraft, sondern so wie der Mond das Licht der Sonne braucht, um zu leuchten, brauchen wir das Licht Jesu und seine Gaben, die auf uns strahlen und die wir dann immer wieder reflektieren können. Wenn er mit uns geht, wenn er uns ausrüstet, wird das früher oder später auf unsere Umgebung abstrahlen. Und dann machen wir einen Unterschied. Ich kenne einen Christen, der sich jahrelang um einen älteren Herrn in seiner Nachbarschaft gekümmert hat. Er hat ihn nicht mit Bibelworten oder irgendwelchen Traktaten bombardiert, sondern er hat ihm einfach immer wieder praktische Hilfe geleistet, wo es halt gerade nötig war. Das konnte auch mal Straße kehren und Schneeschippen sein. Und dieser ältere Herr war kein Christ. Aber er war von seinem Nachbarn so beeindruckt, dass er irgendwann sagte, allein schon wegen dem könnte ich Christ werden. Und er hat eine geduldige und unauffällige Nachbarschaftshilfe Früchte getragen, weil sich eben jemand Gott zur Verfügung gestellt hat, mit ihm zusammengearbeitet hat und das getan hat, was gerade richtig und wichtig war. Es ist unsere Entscheidung. Wir können unser Leben aus eigener Kraft leben, nach unseren eigenen Wünschen und Plänen gestalten und wir werden auch so manchen Erfolg einfahren. Das geht, ohne Frage. Wir können unser Leben aber auch auf Gott ausrichten und ihn bitten. Geh mit. Hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den richtigen Menschen zu begegnen, zu reden oder zu schweigen, so wie es gerade angebracht ist. Wir können im Vertrauen auf ihn uns darauf verlassen, dass er uns zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen in Kontakt bringen wird. Es ist eine Frage des Vertrauens und auch des Wissens, dass ein sinnerfülltes Leben, ein Leben, das gute und nachhaltige Spuren hinterlässt, nur mit Gottes Hilfe möglich ist. Weil wir einen Gott haben, der uns zusagt, ich werde mitgehen. Du kannst ruhig sein. Amen.